Hallo alle zusammen. Könnt ihr mich gut hören? Ja, jetzt ja. Hallo, die ich nicht Hallo gesagt habe. Ich habe die heutige Botschaft betitelt, die Hände und das Herz Gottes. Wir werden uns nicht die Anatomie anschauen, sondern wir werden ihre Interaktion uns anschauen, ihre Beziehung, ihr Zusammenspiel. Und dazu möchte ich, dass wir den Text aus 1. Mose 42, die Verse 18 bis 24 lesen. 1. Mose 42, Verse 18 bis 24. Am dritten Tag aber sagte Josef zu ihnen: Tut Folgendes, dann sollt ihr leben. Ich fürchte Gott, wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Da sagten sie einer zum anderen: Fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortet ihnen: Habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen? Aber ihr habt nicht gehört. Doch siehe, sein Blut wird gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte, dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen, und er nahm ihn von ihnen, Simeon, und band ihnen vor ihren Augen. Wir werden uns heute den letzten Vers, also Vers 24, als Basis nehmen, als Fundament, und uns von diesem nach oben arbeiten, bis zu Vers 18. Ja, wie bei einer architektonischen Figur. Wir lesen nochmal den Vers 24 durch. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen, bestimmt wieder mit einem sehr harten Ton, wie er es zuvor auch schon gemacht hat. Und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Was fällt euch bei diesem Satz, bei diesem Vers auf? Was ist da Besonderes in dieser Situation? Und was ist da merkwürdig? Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch mal kurz den Vers 24 mal durchlesen. Was fällt euch da auf? Super, Kevin. Genau das ist es. Es ist ein krasser Gegensatz, ja? Auf der einen Seite weint Josef bitterlich und auf der anderen Seite behandelt er seine Brüder weiterhin sehr hart. Er beschuldigt sie, Spione zu sein, wirft sie ins Gefängnis, wo sie für 3 Tage Todesangst erleiden mussten. Das ist vorher geschehen. Und nun bezweifelt Josef ihre Redlichkeit, glaubt nicht, dass sie die Wahrheit sagen. Erst wenn sie ihren jüngsten Bruder, also Benjamin, mitbringen, würde er ihnen glauben. Bis dahin nimmt er Simeon als Geisel, fesselt ihn vor ihren Augen und wirft ihn ins Gefängnis. Ein harter Gegensatz zwischen sein Herz, das voller Liebe für seine Brüder schlägt, das sich in seinen Tränen zeigt, und seinen Händen, seine Handlung, die einem aus ihrer Mitte nimmt, vor ihren Augen fesselt und ins Gefängnis werfen lässt. Die Handlung ist das, was die Brüder sehen, hören die harten Beschuldigungen und was sie an ihrem eigenen Leib spüren müssen. Einer von ihnen wird als Geisel ins Gefängnis geworfen. Sie sahen nur das Sichtbare. Die unverständlich harte Behandlung des Regenten Ägyptens ihnen gegenüber. Obwohl sie diesmal in diesem Fall wirklich die Wahrheit sagen. Sie sind wirklich unschuldig. Was sie aber noch nicht erkannten, wie es in Vers 23 steht, sie aber erkannten nicht, war, dass der Regent Ägyptens Josef ihr Bruder war, der sie immer noch und trotz all dem Bösen, was sie ihm angetan haben, liebt und ihnen vergeben hat. Sie sahen die Tränen Josef für sie noch nicht, denn er wandte sich von ihnen ab, denn Josef wird sich ihnen erst später zeigen. Hätten sie die Tränen jetzt schon gesehen, dann wären sie bestimmt noch verwirrter und ängstlicher, als sie jetzt schon sind. Warum weint dieser anscheinend herzlose Regent? Ist er wahnsinnig? Oder sie hätten vielleicht Josef dadurch erkannt. Aber es war noch nicht der richtige Augenblick dafür. Obwohl es für Josef ganz offensichtlich schlimm war, seine Brüder so zu behandeln. Am liebsten, wenn es nach seinem Willen gehen würde, hätte er sich ihnen sofort zu erkennen gegeben. Ich bin es, Josef, euer Bruder. Alles ist vergeben und vergessen. Kommt in meine Arme. Aber Gott will, dass die Brüder ihre Schuld ganz klar erkennen und Buße tun, damit sie davon befreit werden, vollständig. Darum durfte das mit Liebe überströmende Herz Josef sich noch nicht zu erkennen geben. Darum mussten seine Hände so hart und anscheinend grausam an ihnen handeln. Damit das, was sie in den Versen 21 und 22 anfangen zu erfassen, immer klarer sehen und sich in ihnen festigt und sie zu Buße führt. Da sagten sie einer zum anderen, also jeder von ihnen gibt es zu. Fürwahr, wirklich. Wir sehen es ein, wir können es nicht mehr verleugnen. Wir können uns nichts mehr vormachen. Wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um was anflehte? Um was flehte Josef an? Was steht da? Er flehte sie um Gnade an. Und das ist das, was wir alle brauchen, die Gnade Gottes. Wir aber nicht hörten. Und darum, jetzt geht es im Text weiter, jetzt kommt die Konsequenz, denn die Schuld hat immer eine Konsequenz. Jede Sünde ist diese Not über uns gekommen, die Hungersnot. Und Ruben antwortet ihnen, habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen. Sagt das nicht Gott zu uns jeden Tag, versündigt euch nicht? Aber ihr habt nicht gehört. Doch siehe, sein Blut wird gefordert. Blut wird gefordert, immer. Jede Schuld muss bezahlt werden. Keine Schulden kann in der Bank Gottes offen bleiben. Und nur das Blut Christi kann diesen großen Schuldenberg begleichen. Wir sehen, der Heilige Geist wirkt an den Brüdern, an ihren traurigen und einsamen Seelen. Durch diese ganzen Ereignisse, die aufeinander folgen, ihre jahrelange schuldbeladene Zeit, die ihnen kein Frieden, keine Ruhe, kein Glück und Freiheit ließ, sie aber auch nicht zur Umkehr brachte. Und warum? Denn sie waren ja zu Hause, sie waren in Freiheit, sie waren bei ihrer Familie, es ging ihnen weltlich gesehen recht gut, sie waren wohlhabend. Nun aber durch diese Hungersnot und die Schmach, die sie durch den Herrn Ägyptens erdulden müssen, wird ihr Herz immer weicher geklopft. Denn in ihren Seelen ging es ihnen gar nicht gut. Fürwahr, ja wirklich, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders. Und dann in den Versen 18 und 20 sehen wir an dem Beispiel Josef, wie gütig und gnädig der Herr ist. Josef versorgt seine Brüder und seine Familie in dieser Übergangsphase, an dem der Geist Gottes an ihnen wirkt. Und er gibt ihnen auch noch die Lösung dazu. Am dritten Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes, dann sollt ihr leben. Ich fürchte Gott. Wenn ihr redlich seid, also wenn ihr ehrlich, wenn ihr aufrichtig seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsam. Und dieses Haus eures Gewahrsam finde ich sehr interessant. Es kann sein, dass es einfach nur bedeutet, in dem Gefängnis, in dem ihr schon bereits 3 Tage verbracht habt, aber es kann auch bedeuten, sie haben sich wegen ihrer Schuld in dieser Lage gebracht und waren die ganzen Jahre in ihrer Schuld gefangen, trotz Freiheit, weil sie nicht Buße taten. Und jetzt weiter im Text. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Wir sehen, Gott ist gütig, Gott versorgt, trotz alledem. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Diese 3 Verse haben es wirklich in sich. Hier ist das ganze Problem, die Lösung und das Ziel enthalten. Ja, das Evangelium mit seinem Vor- und Nachher. Und wir können jetzt meinen, wie das Evangelium, das Erlösungswerk Jesu Christi ist noch circa 2000 Jahre hin. Ja, aber die ganze Vergebung, die Gnade Gottes basiert seit jeher auf das Blut Christi. Denn Gott wusste, dass es geschehen wird. Gott wusste, dass es geschehen musste. Und so erkennt der Mensch durch die Not, dass er schuldbeladen vor Gott ist. Der Herr gibt ihm aber die Möglichkeit, er versorgt ihn immer weiter, umzukehren und Vergebung zu finden. Tut Folgendes, dann sollt ihr leben, fürchte Gott. Er möchte den Menschen dorthin führen und versorgt ihn in dieser Zeit. Und das alles aus Gnade. Denn Gott hat alles vollbracht. Was müssen wir tun? Wir müssen es einfach nur im Glauben annehmen. Gott vertrauen. So verherrlichen wir ihn. Gott fürchten, so wie Josef es gesagt hat. Und redlich bleiben. In der Wahrheit wandeln. Und die ist, was ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Jesus Christus ist die Wahrheit. Also in Jesus bleiben und seinen Willen tun. So bleiben wir in ihm. Tut Folgendes. Und das zeigt sich dann also in unserem Leben. An unserem Handeln, unsere Werke, unser Denken, unser Reden. Alles an uns, alles. Denn Gott sieht alles, er hört alles. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen. Sie müssen das beweisen, dass sie, was sie gesagt haben. Ich kann viel erzählen. Und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Unsere Worte, unser geistiges Leben muss mit unseren Werken übereinstimmen. Sind wir zuverlässig Gott und den Menschen gegenüber? Beweist unser Leben, dass wir Christen sind? Oder tun wir nur so? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Es ist einfach, wenn alles gut geht, Gott zu loben und zu danken für seine Güte und für seine Barmherzigkeit, himmelhoch zu jauchzen, wie frisch verliebt zu sein, mit ihm und für ihn zu leben und über ihn zu reden. Aber was ist, wenn es nicht so gut läuft? Wenn uns eine Krankheit trifft, der Herr uns einen lieben Menschen nimmt, finanzielle Probleme, Probleme, Sorgen, Ängste, Zweifel, Hoffnungslosigkeit. Oder wenn wir versuchen, alles Gott gefällig zu machen, aber trotzdem wird es irgendwie nicht besser. Kein Dank von Gott, kein Dank von den Menschen. Wenn Menschen schlecht über uns reden, Lügen verbreiten und uns fertig machen möchten, obwohl wir diesmal vielleicht wirklich ausnahmsweise unschuldig sind. Oder wir eine Sünde einfach nicht lassen können. Fragen wir dann nicht auch manchmal, Gott, warum lässt du das zu? Siehst du und hörst du mich überhaupt noch? Wieso verteidigst du mich nicht? Warum hilfst du mir nicht, anstatt mich so leiden zu lassen? Und wir hinterfragen uns und unsere Beziehung zu unserem Herrn. Und alles scheint irgendwie verwirrt zu sein. Wir haben keinen klaren Gedanken mehr. Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht? Oder befindet ihr euch gerade in einer solchen Situation? An dieser Stelle möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich behaupte einfach, das ist das größte Ereignis, was ein Mensch in seinem weltlichen Leben bestehen muss. Es gibt das Leben vor diesem Ereignis und es gibt das Leben nach diesem Ereignis. Schulabschlüsse, Lehren, Verliebtsein, Führerschein, Hochzeit, Eltern werden, ist nichts dagegen. Jetzt werden bestimmt schon alle wissen, was ich meine. Fahrradfahren lernen ohne Stützräder. Ich war ungefähr 5 Jahre alt. Es war ein schöner, sonniger Tag. Mein Vater und ich sind auf einer großen Wiese hinter einer Siedlung ganz in der Nähe von uns zu Hause gegangen. Die Wiese war schön eben, war gut gepflegt, sie war nicht so eben wie Asphaltboden, aber mein Vater hat gedacht, wenn der Junge mal hinfällt, dann fällt er nicht so hart. Also für dieses Ereignis optimal. Ich setze mich auf mein Fahrrad und mein Papa stabilisiert mich mit einer Hand am Sattel festhaltend. Also ich strample los und Papa geht und läuft neben mir mit einer Hand ganz fest am Sattel. Alle paar Sekunden frage ich, Papa, bist du noch da, hältst du fest? Ja, schau nach vorne, halt das Lenkrad gerade, halt Gleichgewicht und strample schneller. Papa, hältst du fest? Ja, seh nach vorne, halt das Gleichgewicht, strampel schneller. Was ich nicht wusste, ist, dass mein Vater zwischendurch immer ab und zu mal losgelassen hat und neben mir her so gelaufen ist, um zu sehen, ob ich das alleine schaffe, ob ich dieses Gleichgewicht halten kann. Dann nach einer kurzen Weile ich wieder, Papa, bist du da und hältst du fest? Da höre ich von etwas Weiterem, ja, du machst das super. Aber als ich die Stimme von etwas abseits hörte, schaute ich zurück und sah meinen Vater in der Ferne. Da bekam ich Angst, verlor das Gleichgewicht, kippte zur Seite und fiel auf den Rasen. Oh, da war ich sauer auf meinen Vater. Wie konnte er nur seine Hand loslassen und zulassen, dass ich falle und mir weh tue? Ja? Ein halber Meter zur Seite auf Wiesenboden, das tut weh, ja, das tut wirklich schlimm weh. Das ist nicht so schlimm, aber für mich als 5-jähriger Junge war das wirklich eine schlimme Situation. Ich schmiss das Fahrrad von mir, gab meinem Vater die Schuld und ging trotzig in Richtung nach Hause. Was ich nicht sah, war die Liebe meines Vaters, die mir das Fahrradfahren beibringen wollte. Was für mich nützlich sein und in vielen Aspekten mich formen würde. Was ich nicht sah, war der Stolz in seinen Augen, dass er seinen kleinen Jungen alleine Fahrrad fahren sah, ohne Stützräder. Was ich nicht sah, war die Trauer und der Schmerz, den er mitfühlte, als ich fiel und wütend war auf ihn und ihm die Schuld gab. Weil ich noch nicht verstand, dass mein Vater sich nicht von mir entfernt hat und mich losgelassen hat. Ich sah nur seine Hand, die er losließ, und ich hinfiel und ich mir wehtat. Mein Vater war immer da, ganz in der Nähe. Er hat mich nicht alleine gelassen. Er hat mich nicht losgelassen, damit ich falle und mir wehtue. Er hat losgelassen, weil er mich liebt und wollte, dass ich das lerne und dass ich wachse. Dies Leid, diese Not, diese Probe, dieser Sturz, den du gerade jetzt machst oder gemacht hast und auf dem Boden liegst, und seelische und körperliche Schmerzen hast. Das sind die Hände des Herrn. Aber würden wir mal nach oben schauen, in sein Gesicht, in sein Herz, dann würden wir seine Tränen für uns sehen. Für ihn ist es schwerer und schmerzhafter als für uns. Denn er möchte nicht, dass eines seiner Kinder leidet. Oder möchte einer von euch, dass einer eurer Kinder leidet? Oder überhaupt ein Kind leidet? Ich denke nicht. Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Und das ist keine Farbe, das ist kein Roman, das ist nicht einfach geschwätzt, das ist das Wort Gottes. Wir müssen es wirklich so annehmen. Gott liebt uns, sein Herz schlägt für uns. Er sehnt sich nach dir und mir, hält immer wieder seine helfende Hand uns entgegen, um uns aufzurichten, um uns zu trösten, um uns zu beschützen, um uns zu helfen und zu führen. Er möchte uns erziehen und formen, damit wir in diesem Leben, in dieser Welt, nach seinem Willen wandeln wie Josef und immer auf sein Herz sehen, damit es uns gut geht, egal wie die Umstände sind. Denn die Umstände werden oft schmerzhaft sein. Es werden oft Stürze kommen. Aber darum müssen seine Hände manchmal so an uns handeln. Darum ist diese Not über uns gekommen. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gerne hat. Sprüche 3, Vers 12. Er wollte dich durch diese schwere und harte Erziehung zur Einsicht und Umkehr führen, wie die Brüder Josefs. Als er dir deine Freiheit, deine Gesundheit, deinen Wohlstand, deinen guten Ruf beim Menschen oder was auch immer nahm. Als er dieses vergängliche Glück auf Erde nahm, wo wir vielleicht meinten, das wird nie enden. Da wollte Gott unsere Augen wieder auf das ewige Glück lenken, wo keine Motten und Rost es zerstören können und wir wirklich Frieden und Freude erfahren können, die unabhängig von Situationen sind. Unabhängig von Stürzen. Er will dadurch in uns ein Sehnen erwecken, von Jesus erfüllt zu werden. mit dem Herrn durch hell erleuchtete, saubere und gut asphaltierten Straßen und über Wiesen und Minenfelder unseres Lebens zu gehen, Seite an Seite, durch dick und dünn, mit unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir in den Evangelien lesen, haben wir uns da nicht auch oft danach gesehnt, mit dabei gewesen zu sein? In den Straßen von Kapernaum, Nazareth, Galiläa und Jerusalem. Bei seinen Predigten, Wundertaten und einfachen Gesprächen am Feuer, ganz nah bei dem Herrn, wie Johannes beim Abendmahl an seiner Brust. Aber das können wir, denn der Herr ist in uns. Der Heilige Geist, näher als so geht es gar nicht. Wir können ihn fragen und er antwortet uns. Und wir haben das Wort, das hat er uns nicht umsonst gegeben. Aber dazu muss der Herr uns wieder zu sich ziehen, in seine Nähe, an seiner Brust und unsere Augen wieder dafür öffnen und uns sehend machen, damit wir erkennen, wie weit wir uns eigentlich wieder von ihm entfernt haben, wie trotzig und unzuverlässig und gleichgültig wir uns ihm gegenüber verhalten haben. Oder leben wir nicht eher für uns? Alles andere ist uns wichtiger als der Herr. Wir kümmern uns mehr um unseren Bauch, um weltliche Dinge, als unserem Heiland und sein Reich. Er braucht das gar nicht von uns. Aber er hat sein Leben für uns gegeben aus Liebe. Was geben wir ihm aus Dankbarkeit? Nur den Rest? Kleingauben? Kein Vertrauen? Schuldzuweisung? Warum hast du deine Hand losgelassen? Müssen wir nicht genauso beschämt sein wie Petrus, Jakobus und Johannes im Garten Gethsemane, als der Herr sie bat, in einer seiner schwersten Zeit bei ihm zu sein? Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Wenn ich diesen Vers lese, höre ich immer ein Bitten, ein Flehen unseres Herrn. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt bitte hier und wacht bitte mit mir. Der Herr bittet uns. Und wie findet er sie an? Schlafend. Sind wir nicht auch geistig oft am Schlafen? Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Matthäus 24, 42. Wie oft haben wir ihn vom Menschen verleugnet wie Petrus? Wie oft verraten wie Judas? Und an dieser Stelle hat der Herr mir eine Sache aufs Herz gelegt. Oder bin ich nicht manchmal gar so wie die Soldaten, die ihn verspotten? Ihm ein scharlachroten Gewand anlegen, die Dornenkrone aufsetzen, ein Rohr in die rechte Hand legen, sich vor ihm hinknien und sagen, König der Juden, mache ich das nicht mit meinem Ungehorsam, mit meinem Kleinglauben und mangelndem Vertrauen? Ich bin ein Christ, ich sage, Jesus ist mein Herr. Aber möchte ich mich seiner Herrschaft nicht unterordnen? Ich möchte lieber meinem Willen tun. Und das ist das, was der Herr uns bewusst machen möchte. Damit wir wieder ganz nah bei ihm sind, in seiner Geborgenheit. Glückselige Gotteskinder. Ihm vertrauen, ihm gehorsam. Damit er Freude an uns hat und wir an ihm. Denn er sehnt sich danach in dieser innigen Beziehung mit uns. Wie ein Vater und eine Mutter mit ihrem Kind. Denn warum sonst ist er für uns gestorben? Wozu hat er das gemacht? Wozu hat er sein Blut vergossen? Wir fallen noch so oft und haben Schmerzen, weil wir das immer noch allzu oft vergessen. Also wenn seine Hände dich so hart behandeln, auch wenn wir es nicht verstehen können, dann ist das nur, weil er uns so sehr liebt. Und er uns mit seinen Händen wieder ganz nah an seinem Herz ziehen möchte. Dann ist der scheinbare Gegensatz zwischen Herz und Hände aufgehoben. Denn zwischen Gottes Herz und seine Hände ist niemals ein Gegensatz. Es besteht immer Harmonie. Es ist immer Harmonie. Und ist das nicht ein Trost? Und wenn wir das nicht mehr vergessen und in unserem Leben festigen, dann können wir in Stürzen, in Schwierigkeiten und in schlimmster Not wirklich gewiss, ruhig und getrost sein. Glückselig, das ist Glückseligkeit. Sehnen wir uns nicht alle danach, dass die Seele glücklich wird? Ist unsere Seele nicht traurig? Weint sie nicht zu allzu oft? Und so finden wir Frieden. Und wenn du jetzt Not leidest, wie die Brüder Josef, oder Gott ein Leid oder eine Probe zulässt, wie ich beim Fahrradfahren lernen, dann tue Buße und blicke nicht mehr auf die Hände Gottes, sondern schau in sein Herz und sieh die Tränen, die er für uns vergießt. Oder verstehen wir immer noch nicht, wie ich als kleiner Junge, Gott entfernt sich nicht von uns, er lässt uns nicht los, wenn, dann sind wir es, denn Gott liebt uns. Amen.